China, baby, you played too rough. You slapped 34 and now that ain't love. I gave you till Tuesday to say you're sorry, but guess what, sweetie, that ship sailed early. Don't cry on the trading floor, it's just diplomacy but hardcore. We talked to some countries, not all. Guess which empire won't get a call. We're a terror fever, turn it up some more. 50 on 34, now we're out on all fours. Don't need no trade talks, we just do the math. Take your match sports, baby, feel my wrath. We got that terror fever, shaking every port, seeking markets like it's a contact sport. Raise it high, spin that tax roulette. If you retaliate, I'll double the bet. Next, oh, don't look shocked. 10% for friendship, consider it doc. We're spreading love like a steel toe boot. Global harmony in a tailored suit. Every deficit's a dagger to my pride, so I fix it with some duties on the side. Who needs allies when you've got the vibe? Just me, my posts, and my 4D tribe. Yeah, terror fever, truth posted loud. Dancing through the trade war, feeling proud. Markets crash, that's just the sound of greatness echoing around. And under 4%, baby, that's how we roll. Every import tax like rock and roll. So in the world tonight.
This isn't a tantrum. It's strategic performance art. We're liberating your exports for your control. And hey, if your economy collapses, that just means I'm working harder.
We've got tariff fever rising with the moon. Trade talks canceled, no reply soon. So let's all dance to the price of bread and spin these sanctions till we're dead. 4%, baby, that's the deal. When feelings are facts and pain is real, we're making history one post at a time. Now hit that beat and tax the rhyme. Hit that beat and tax the rhyme.
This isn't a tantrum, it's strategic performance art. We're liberating your exports from your control. And hey, if your economy collapses, that just means I'm winning harder.
We got the terror fever rising with the moon. Trade talks canceled, no reply soon. So let's all dance to the price of bread and spin these sanctions till we're dead. 1-4%, baby, that's the deal. When feelings are facts and pain is real, we're making history one post at a time. Now hit that beat and tax the rhyme. And tax the rhyme.
Saplanacak ölümün cönevine muzaffer kurşun gibi. Durdurak bilmez.
Das Berliner Kongresscenter zwischen den Jahren. Voller Hacker und Hexen, voller Künstler, Philosophen, Politikfreaks. Voller Kabel, voller Licht, voller Lötkolben. Unten im Keller befindet sich das Hackcenter. Ein Workshopraum und ein Hardwareraum. Dieses Jahr befindet sich dort kein Blinken-Area, aber zwischen den orangenen und roten schummrigen Lichtern, in dem die Hacker und Hexen vor sich hin hacken, blinkt es auch immer wieder grün und blau. Hinter dem Hackcenter befindet sich der Himmel, in dem die Engel sich aufhalten können. Die, die freiwillig, unentgeltlich helfen, dass das Chaos im BCC funktioniert. Im Hardware-Raum kann gelötet werden, es steht ein 3D-Drucker herum. Außerdem gibt es im Keller eine Foodhacking-Ecke. Allerdings war da niemand bisher anzutreffen, keine Ahnung, was genau da laufen wird. Eine Etage darüber, also im Erdgeschoss, befindet sich die Cafeteria. Noch nicht fertig aufgebaut am Tag 1 am Mittag, konnte schon Kaffee, Mate und Essen gekauft werden, sich im Bällebad gewälzt, an Spielgeräten gequält und sich an Lego-Bausteinen erfreut werden.
Das habt ihr gebaut?
Ja.
Sind da Tiere drauf?
Ja.
Was ist denn da alles drauf?
Wo ist ein Elefant?
Außerdem treffe ich zum Beispiel im Erdgeschoss den Philbot. Jedes Jahr ist er auf dem Kongress zu finden. Was er diesmal an Spezialitäten an seinem Stand zu bieten hat?
Also was wir neu haben, ist die schwarze Balkenbrille, früher auch Porno-Balkenbrille genannt.
Die ist doch nicht neu, die kenne ich. Habe ich zu Hause liegen.
Ja, schon, aber die aktuelle Version hat einen UV-Schutz eingebaut. Man kann sie also wirklich als Sonnenbrille auch tragen.
Wir laufen jetzt Padelun im Erdgeschoss hinterher. Wir stehen hier vor dem neuesten Produkt. Beschreib mal Padelun.
Hier kann man einen Lichtbildausweis bekommen. Das heißt, ein hübsches kleines ID1-Kärtchen mit Lichtbild, das wir direkt hier anfertigen können. Wir haben hier ein professionelles Fotostudio aufgebaut. Und dann kann man Daten angeben und die werden auf diesen Ausweis gedruckt. Also jeder kann sich einen schönen Namen ausdenken oder einen Künstlernamen oder auch seinen Realnamen nehmen und hat hinterher ein Kärtchen, mit dem ich mich überall, wo ein Lichtbildausweis gefordert ist, mich ausweisen kann.
Ist aber nicht wirklich legal, oder?
Natürlich, völlig legal. Jeder kann einen Lichtbildausweis auch sich selber machen, wenn er möchte oder sie möchte. Und insofern ist das völlig legal. Es ist natürlich kein amtlicher Personalausweis. Es ist ein Lichtbildausweis.
Aber wird ja auch nicht immer verlangt, sondern steht oft Lichtbildausweis da.
Ganz genau. Und für die meisten Teile, also in eine Disco komme ich damit sicherlich schon rein, auch wenn ich unter 21 bin.
Und seid ihr auch so equipped, dass ihr ein RFID-Schreibegerät da habt, um es auf die Chips zu speichern?
Das Besondere an diesem ist, der ist besonders sicher, der hat keine Chips drin. Und deswegen die Version 1, die wir hier auf diesem Kongress haben, ist komplett ohne Chip. Unsichere Ausweise haben wir überlegt, werden wir dann nächstes Jahr anbieten.
Großartig. Also alle, die Lust haben, sich endlich mal einen Lichtbildausweis machen zu lassen, hier im Erdgeschoss im BCC. Wir sind jetzt hier vorbeigelaufen, eben am Föbot und ein paar Paderuns neuem tollen Lichtbildausweisprodukt. Jetzt kommen wir vorbei am AK-Vorrat. Wir erinnern uns, es gab mehrere Großdemonstrationen von euch. Was macht ihr denn zurzeit?
Wir versuchen uns zu wehren gegen den ganzen Populismus, der in den Medien hochgekocht wird, weil ja nun auch gerade in Deutschland das Thema wieder sehr warm, sehr heiß ist. Und wir fürchten, dass im kommenden Jahr die hier auf bundesdeutscher Ebene wieder neue Gesetzgebungen durchdrücken wollen, um das wieder einzuführen.
Was deutet darauf hin, dass ihr diese Befürchtung habt?
Naja, dass die CDU und CSU sowas ganz toll findet, ist ja klar. Und hinzu kommt, ist, dass jetzt Anfang Dezember die SPD auf ihrem Bundesparteitag blöderweise, wenn auch knapp, auch für einen Antrag gestimmt hat, der die Vorratsdatenspeicherung, wenn auch in leicht abgeschwächter Form, will. Und wir sind da der Meinung, grundsätzlich geht das nicht, weil das die Unschuldsvermutung umkehrt, weil das Zwietracht, weil das jede Menge Probleme in die Gesellschaft reinbringt, die wir in dieser Form noch nicht hatten. Das ist also auch aus rechtspolitischer Sicht ein völliger Tabubruch, der mit so einer neuen Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt worden. Und wir wollen es mit Händen und Füßen wehren, so gut wir das halt können.
Und was genau habt ihr mit dem CCC zu tun? Also wir sind hier im BCC, warum AK-Vorrat und CCC?
Naja, es gibt Leute aus dem CCC, die den AK-Vorrat mitgegründet haben. Es gibt immer Schnittmengen, genauso wie mit dem Fürbot oder auch mit einzelnen Parteien, sind Leute bei uns im AK-Vorrat drin. Wir sind ja eine offene Gruppe, jeder kann mitmachen, auch anonym, nur über eine Mailingliste. Man braucht sich sonst nicht anmelden, kann rein, kann raus, macht mit oder auch nicht mit. Wenn keiner was macht, passiert auch nichts. Deswegen sind wir auch hier, weil wir ja viele Leute treffen, die zwar aus technischer Sicht so an der ganzen Materie dran sind, aber ohne dass ich das böse meine, viele Leute im CCC, denen fehlt schon noch eine politische Komponente. Das war immer so, es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir hier stehen, die Leute ankommen und die Fragen haben, denen auch zur Verfügung stehen.
Und was ist, nochmal zum Beginn Frage, was ist eure aktuelle Aktion? Gibt es eine?
Naja, sowas haben wir nicht. Wir haben jetzt Mitte Dezember einen Aktionstag gehabt. Wir machen eine kleine Demo jetzt am dritten Tag. Das machen wir jedes Jahr hier so, klein und fein, ohne großen Aufwand. Und wir versuchen, auf die sachlichen Ebenen zu argumentieren. Wir haben jede Menge Printprodukte. Wir versuchen, an die Politiker ranzugehen, auch in Brüssel. Wir waren letztes Jahr öfters in Brüssel und haben versucht, den Leuten da zu erklären, was unsere Bedenken sind, auf einer sachlichen Ebene, auch anhand von Statistiken zu zeigen, dass das völliger Unsinn ist und völlig unverhältnismäßig ist, was wir da wollen. Wir wissen, dass wir die Welt nicht retten können, aber wir versuchen es wenigstens ein bisschen zu schieben.
Und wie ist der Anklang der, wie du selbst meintest, teilweise unpolitischen Hacker hier? Sind sie interessiert?
Naja, ich kann da kein allgemeingültiges Bild für abgeben. Ich meine, die kein Interesse und keinen Bock haben, die kommen wahrscheinlich auch nicht vorbei. Auf der anderen Seite sind halt einige Leute, die so erstmal so schnuppern und wo man schon ins Gespräch kommt. Und offen sind die hier. Also das kann ich dir schon bestätigen.
Noch eine Etage höher dann finden wir Drohnen. Wie wir von Russland wissen, kann damit auch unabhängig Bilder über Protestbewegungen produziert werden. Ansonsten sieht es vor allem toll aus, wenn sie durchs BCC kreisen, aus Styropor oder aus Metall. Auf dieser Etage ebenso befindet sich die Blinken Area. Und wir finden eine Klappermaschine. Hier können mit einer Telex SMS empfangen werden.
So klingt es. Und was genau ist es?
Es ist eigentlich ein alter Fernschreiber, den wir jetzt hier angekoppelt haben, dass man da SMS hinschicken kann und der druckt die dann aus.
Das heißt, Fernschreiber kann man schon am Deck ankoppeln oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, mit Hilfe eines Computers dazwischen schon.
In der Nähe dieser Telex findet man was ganz Wichtiges, einen Teil der Infrastruktur des Kongresses, Eventphone. Hier kommen Leute hin, um ihre Decktelefone anzumelden, um untereinander telefonieren zu können oder über Telefon die Vorträge mithören zu können. Mit GSM-Telefon geht es inzwischen auch, dazu muss aber eine extra SIM-Karte gekauft werden. Da hier im BCC auch eine GSM-Funkzelle herumsteht, wenn die Hacker vor Ort sind. Wie viele Decktelefone sind schon angemeldet?
Oh, ich denke, wir haben jetzt so ungefähr so 200, 250 Telefone, dürften jetzt mittlerweile drin sein. Also das sind die Decktelefone, die jeder mitbringen kann. Bei den GSM-Telefonen habe ich gerade keinen Überblick, da ja auch viele Leute ihre alte SIM-Karte von letztem Jahr mitbringen und ihr Telefon einfach wieder in Betrieb nehmen.
Wie viel schafft ihr denn? Gibt es einen Zusammenbruch?
Na, also bisher haben wir es noch nicht geschafft, es zum Zusammenbrechen zu bringen. Dafür waren es einfach noch zu wenig. Die Größenordnung, die wir so getestet haben, waren so bis 1500. Läuft es noch relativ entspannt. Im Sommer auf dem Camp, da hatten wir eine ganze Ecke mehr durch die ganzen GSM-Telefone. Das funktioniert aber auch ohne Probleme, mehr oder weniger.
Und ich stehe hier gerade schon eine Weile neben dem Tisch. Ich habe drei beobachtet, die inzwischen ziemlich verzweifelt wieder mit ihrem Telefon weggegangen sind. Das heißt, nicht jedes Telefon kann hier einfach eingeloggt werden.
Der Großteil der Telefone kann eingeloggt werden, aber es gibt immer noch ein paar Telefone, die diesen Deckt-Standard nicht so vollständig sauber implementieren. Und die kann man dann leider nicht anmelden. Also wir versuchen immer unser Bestes und probieren es teilweise mehrfach. Manchmal hilft einfach Batterie raus und wieder rein und dann noch zweimal versuchen. Aber es gibt auch einfach Telefone, die partout nicht wollen.
Habt ihr es schon mal mit anderen Deckt-Geräten funktioniert, wie zum Beispiel Babyfonen?
Also wir hatten schon mal so Sachen da. Es gibt so zum Umhängen so kleine Deckt-Geräte, die auch so als Babyfon gedacht sind. Die hatten wir auch schon mal. Es gab mal welche, die hatten sich ein Decktelefon in einen Anzug eingebaut. Da waren dann die Tasten auf dem Jackett vorne drauf. Also da gibt es schon die lustigsten Sachen. Und wir hatten auch mal jemand, der sich so ein Decktelefon in ein ganz altes Wählscheibentelefon eingebaut hat und das dann auch mit durch die Gegend tragen konnte. Also hier kommen schon die seltsamsten Geräte an, unter anderem auch selbstgebaute.
Und jetzt mal so rein, so technisch, funktioniert ihr wie eine große Telefonanlage zu Hause?
Ja, so in etwa, also so wie viele Telefonanlagen zu Hause wahrscheinlich, wenn man mehrere zusammennimmt. Vom Prinzip haben wir eine Anlage, wo jede Menge Deckantennen angeschlossen sind. Diese Deckantennen sind so wie Access Points im gesamten Gebäude verteilt und werden zentral halt von einer Telefonanlage beackert. Und da melden wir die Telefone an und dann kann man halt auch im gesamten Haus durch die Gegend laufen, ist dann erreichbar darüber.
Wer mehr von oder über den CCC im BCC erfahren will, höre Radio in deinem Lokalradio oder per Stream.
Be better, you make it a mess. touch me again, and I'll tell Mrs. Hughes. Touch me again, and she might blow a fuse. That's the end of the news. Rush me to hospital, steal me a car, bring me some poly white home in a jar. That's the way that you are, just the way that you are. Right from the start, and one at a time, break them apart so I can divine. Is these news coming in that the losers are winners? None of us here can watch. Tell me again. Touch Mrs. Hughes. You've got her confidence, you get to choose. I can hardly refuse. Down the town center where somebody died, by British Home Stores, just sitting outside, looking self-satisfied. But the point was beside. Down at the shore, some Friday in June, washed in on the tide, lit up by the moon. She'll find a part, she walks in her sleep, a piece of the reason, dragged up from the deep. Small paper packages washed down with gin. Mama's here can watch. The start of it all. Oh, that was the start of it all. Call me and I'll follow you to Pan Pacific. Thank you.
is a modern world. This is a modern world. What kind of fool do you think I am? Think I know nothing, I'm a modern fool. All my life has been the same. I've learned to live by age and fate. I've learned more than you ever know. Even in school I felt quite sure that one day I would be on top. And I'd look down upon the mat. The teachers just said I'd be the thief. This is a battle world that I've
ıslanır. jahande, ebbe schande, gluta in jahande.
Knowledgeable enough to say just what is not true. Could we feel? Be knowledgeable enough to say just what is not true?
Menschen sind kompatibel, Koran, Tora oder Bibel. Menschen sind kompatibel, das Thema ist hochsensibel. Menschen sind kompatibel. Klingt eigentlich plausibel. Menschen sind kompatibel. Sie müssen wohl oder übel. Alle gleich, nur manche gleicher. Die Erfahrung macht uns reicher. Grundverschieden zum Verlieben. Wo waren wir noch stehen geblieben? Menschen sind kompatibel. Sie sind dabei sehr flexibel. Menschen sind kompatibel. Die Mischung hochexplosibel. Menschen sind kompatibel. Sehen sich gern selbst im Spiegel. Menschen sind kompatibel. Manche haben sogar Flügel. Die einen so, die anderen anders. Es gibt immer einen Anlass. In den Straßen, in den Gassen. Leben, lieben und leben lassen.
This is Audible.
Macmillan Audio presents The Three-Body Problem by Chesson Liu, translated by Ken Liu. Read for you by Luke Daniels. Part 1. Silent Spring. 1. The Madness Years. China, 1967. The Red Union had been attacking the headquarters of the April 28th Brigade for 2 days. Their red flags fluttered restlessly around the brigade building, like flames yearning for firewood. The Red Union commander was anxious, though not because of the defenders he faced. The more than 200 Red Guards of the April 28th Brigade were mere greenhorns compared with the veteran Red Guards of the Red Union, which was formed at the start of the Great Proletarian Cultural Revolution in early 1966. The Red Union had been tempered by the tumultuous experience of revolutionary tours around the country and seeing Chairman Mao in the great rallies in Tiananmen Square. But the commander was afraid of the dozen or so iron stoves inside the building, filled with explosives and connected to each other by electric detonators. He couldn't see them, but he could feel their presence like iron sensing the pull of a nearby magnet. If a defender flipped the switch, revolutionaries and counter-revolutionaries alike would all die in one giant ball of fire. And the young Red Guards of the April 28th Brigade were indeed capable of such madness. Compared with the weathered men and women of the first generation of Red Guards, the new rebels were a pack of wolves on hot coals, crazier than crazy. The slender figure of a beautiful young girl emerged at the top of the building, waving the giant red banner of the April 28th Brigade. Her appearance was greeted immediately by a cacophony of gunshots. The weapons attacking her were a diverse mix: antiques such as American carbines, Czech-style machine guns, Japanese Type 38 rifles. Newer weapons such as standard-issue People's Liberation Army rifles and submachine guns, stolen from the PLA after the publication of the August editorial, and even a few Chinese Dadao swords and spears. Together, they formed a condensed version of modern history. Numerous members of the April 28th Brigade had engaged in similar displays before. They'd stand on top of the building, wave a flag, shout slogans through megaphones, and scatter flyers at the attackers below. Every time, the courageous man or woman had been able to retreat safely from the hailstorm of bullets and earn glory for their valor. The new girl clearly thought she'd be just as lucky. She waved the battle banner as though brandishing her burning youth, trusting that the enemy would be burnt to ashes in the revolutionary flames, imagining that an ideal world would be born tomorrow from the ardor and zeal coursing through her blood. She was intoxicated by her brilliant crimson dream, until a bullet pierced her chest. Her 15-year-old body was so soft that the bullet hardly slowed down as it passed through it and whistled in the air behind her. The young Red Guard tumbled down along with her flag, her light form descending even more slowly than the piece of red fabric, like a little bird unwilling to leave the sky. The Red Union warriors shouted in joy. A few rushed to the foot of the building, tore away the battle banner of the April 28th Brigade, and seized the slender, lifeless body. They raised their trophy overhead and flaunted it for a while, before tossing it toward the top of the metal gate of the compound. Most of the gate's metal bars, capped with sharp tips, had been pulled down at the beginning of the factional civil wars to be used as spears, but two still remained. As their sharp tips caught the girl, life seemed to return momentarily to her body. The Red Guards backed up some distance and began to use the impaled body for target practice. For her, the dense storm of bullets was now no different from a gentle rain, as she could no longer feel anything. From time to time, her vine-like arms jerked across her body softly, as though she were flicking off drops of rain. And then, half of her young head was blown away, and only a single beautiful eye remained to stare at the blue sky of 1967. There was no pain in that gaze, only solidified devotion and yearning. And yet, compared to some others, she was fortunate. At least she died in the throes of passionately sacrificing herself for an ideal. Battles like this one raged across Beijing like a multitude of CPUs working in parallel, their combined output, the Cultural Revolution. A flood of madness drowned the city and seeped into every nook and cranny. At the edge of the city, on the exercise grounds of Tsinghua University, a mass struggle session attended by thousands had been going on for nearly 2 hours. This was a public rally intended to humiliate and break down the enemies of the revolution through verbal and physical abuse until they confessed their crimes before the crowd. As the revolutionaries had splintered into numerous factions, opposing forces everywhere engaged in complex maneuvers and contests. Within the university, intense conflicts erupted between the Red Guards, the Cultural Revolution Working Group, the Workers' Propaganda Team, and the Military Propaganda Team. And each faction divided into new rebel groups from time to time, each based on different backgrounds and agendas, leading to even more ruthless fighting. But for this mass struggle session, the victims were the reactionary bourgeois academic authorities. These were the enemies of every faction, and they had no choice but to endure cruel attacks from every side. Compared to other monsters and demons, reactionary academic authorities were special. Originally a term from Buddhism, monsters and demons was used during the Cultural Revolution to refer to all the enemies of the revolution. During the earliest struggle sessions, they had been both arrogant and stubborn. That was also the stage in which they had died in the largest numbers. Over a period of 40 days, in Beijing alone, more than 1,700 victims of struggle sessions were beaten to death. Many others picked an easier path to avoid the madness. Lao She, Wuhan, Tian Bozan, Fu Lei, Zhao Chuzan, Yi Chun, Wen Xie, Hai Mo, and other once respected intellectuals had all chosen to end their lives. Those who survived that initial period gradually became numb as the ruthless struggle sessions continued. The protective mental shell helped them avoid total breakdown. They often seemed to be half asleep during the sessions and would only startle awake when someone screamed in their faces to make them mechanically recite their confessions, already repeated countless times. Then, some of them entered a third stage. The constant, unceasing struggle sessions injected vivid political images into their consciousness, like mercury, until their minds, erected upon knowledge and rationality, collapsed under the assault. They began to really believe that they were guilty, to see how they had harmed the great cause of the revolution. They cried, and their repentance was far deeper and more sincere than that of those monsters and demons who were not intellectuals. For the Red Guards, heaping abuse upon victims in those two latter mental stages was utterly boring. Only those monsters and demons who were still in the initial stage could give their overstimulated brains the thrill they craved, like the red cape of the matador. But such desirable victims had grown scarce. In Tsinghua, there was probably only one left. Because he was so rare, he was reserved for the very end of the struggle session. Ye Zitai had survived the Cultural Revolution so far, but he remained in the first mental stage. He refused to repent, to kill himself, or to become numb. When this physics professor walked onto the stage in front of the crowd, his expression clearly said, "Let the cross I bear be even heavier." The Red Guards did indeed have him carry a burden, but it wasn't a cross. Other victims wore tall hats made from bamboo frames, but his was welded from thick steel bars. And the plaque he wore around his neck wasn't wooden like the others, but an iron door taken from a laboratory oven. His name was written on the door in striking black characters, and two red diagonals were drawn across them in a large X. Twice the number of Red Guards used for other victims escorted Ye onto the stage, two men and four women. The two young men strode with confidence and purpose, the very image of mature Bolshevik youths. They were both fourth-year students, majoring in theoretical physics, and Ye was their professor. The women, really girls, were much younger, second-year students from the junior high school attached to the university. Dressed in military uniforms and equipped with bandoliers, they exuded youthful vigor and surrounded Ye's attire like four green flames. His appearance excited the crowd. The shouting of slogans, which had slackened a bit, now picked up with renewed force and drowned out everything else like a resurgent tide. After waiting patiently for the noise to subside, one of the male Red Guards turned to the victim.
"Yazatai, you are an expert in mechanics. You should see how strong the great unified force you're resisting is. To remain so stubborn will lead only to your death. Today we will continue the agenda from the last time. There's no need to waste words. Answer the following question without your typical deceit. Between the years of 1962 and 1965, did you not decide on your own to add relativity to the